Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Unzerstörbare Hoffnung. Das hört sich nach etwas Großem an. Vielleicht können wir dieser Hoffnung in dieser Woche ein Stück näher kommen. Viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Ich begrüße alle Zuschauer und Zuhörer zu einer neuen Runde im Lektionsgespräch. Es geht heute um das Thema Hoffnung, speziell auch um Hoffnung in schwierigen Zeiten. Und wir besprechen das heute mit Raphael, mit Annalena, mit Thomas und mit Rebecca. Und ich bin Christian. Und wir wollen zu Beginn um Gottes Segen für dieses Gespräch bitten. Vater im Himmel, du bist ein Gott der Hoffnung. Du hast selbst Hoffnung für uns geschaffen, für uns sündige Menschen, durch deinen Tod am Kreuz, Herr. Und Hoffnung ist so ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Wir wollen dem heute etwas nachspüren und dich bitten, dass du unsere Gedanken lenkst, dass du uns selbst ansprichst und alle, die auch zuhören und zuschauen, dass du uns Dinge wieder neu bewusst machst, die wir schon kennen und auch vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt neue Einsichten schenkst. Wir laden dich ein und danken dir, dass du da bist und dass wir deiner Gegenwart vertrauen können. Amen.
Amen.
Ja, Hoffnung ist ja ein zentraler Begriff des Christentums. Wir kennen alle 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung, Liebe. Also es gehört sozusagen zu den Top 3 Begriffen der Bibel. Und als Adventisten haben wir einen Fernsehkanal der Hoffnung, Hope Channel, Hope TV, und an manchen unserer Gemeindehäuser steht Haus der Adventhoffnung. Ja, also Hoffnung ist ein wichtiger Bestandteil für uns als Gemeinde, auch für den Menschen überhaupt. Wie ist das? Wenn wir mal ganz einfach beginnen, worauf hoffen Menschen heutzutage? Nennt mal ein paar Beispiele so, worauf Menschen hoffen.
Ich glaube, die meisten Menschen hoffen auf Gesundheit. Sie wünschen ein langes, friedliches Leben, wo sie gesund sind und dann vielleicht im hohen Alter friedlich einschlafen.
Auf jeder Geburtstagskarte bei 40 plus oder so steht das garantiert drauf. Ja.
Sie hoffen auf Glück, ja. Was wahrscheinlich auch oft materielles Glück, was man damit meint zumindest. Ja.
Finanzielle Sicherheit, schöne Familienzeiten und Beziehungen.
Frieden.
Frieden, ja, gerade in der heutigen Zeit. Ja. Je näher der Krieg, umso mehr sehnt man sich auch danach. Ja.
Man hofft sicherlich auch irgendwie über die Runden zu kommen, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und wie es auch so schön heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ja, also irgendwo braucht der Mensch auch etwas, an dem man noch festhalten kann, irgendwie eine Hoffnung. Weil wenn selbst die Hoffnung schwindet, was ist dann noch? Dann ist oft gar nichts mehr.
Ja, ich muss auch an Menschen denken, die vielleicht wissen, dass sie einen Tumor haben. Der Tumor ist eingeschickt worden zur Untersuchung und sie hoffen darauf, sie kriegen in einer Woche Nachricht, dass der Tumor gutartig ist und nicht bösartig. Eine Zeit der Ungewissheit, eine Zeit der Hoffnung. Oder vielleicht auch jemand, der eine Prüfung abgelegt hat, der nicht gleich das Ergebnis bekommt, der muss ein paar Wochen warten vielleicht. Und das ist auch so ein Zittern, eine Phase der Hoffnung, dass man hofft, dass man die Prüfung bestanden hat. Ja, wir sehen schon, manche Hoffnungen sind banal, manche sind auch recht tiefgehend. Und wenn Hoffnung enttäuscht wird, kann es unter Umständen auch das Leben radikal verändern. Ich habe mal eine Umfrage aus dem Internet mir ausgedruckt, die ich ganz interessant fand. Da geht es um die Frage, schauen Sie mit Hoffnung, Skepsis oder Befürchtungen auf die kommenden 12 Monate? Diese Umfrage ist jedes Jahr im Oktober, November durchgeführt worden und da ist so ein Diagramm jetzt von 6 Jahren, von 2015 bis 2021. Und der Anfangswert im Jahr 2015 ist relativ hoch. 57% der Befragten haben gesagt, ja, ich gehe mit Hoffnung in die nächsten 12 Monate. Und nur 20% waren skeptisch und 10% mit Befürchtung. Und im Laufe der Jahre hat sich die Hoffnungskurve etwas abgeflacht, dass weniger Menschen hoffnungsvoll in die Zukunft gesehen haben. Die Skepsis ist leicht angestiegen, die Befürchtung auch. Bis dann im Jahr 2020 das sogar so eingetreten ist, dass die Hoffnungskurve unter die Kurve der Befürchtung und der Skepsis gefallen ist. Also wir sehen positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft, haben nur noch 22% gesagt, während 33% skeptisch waren und sogar 37% Befürchtungen geäußert haben. Und erst im Jahr 2021 hat sich das dann wieder etwas umgekehrt, wobei immer noch der Hoffnungswert relativ niedrig ist mit 37% und Skepsis und Befürchtung mit Mitte 20er Prozentsätze recht hoch sind. Ja, das zeigt, wie viel Einfluss doch die Corona-Krise auch auf die Hoffnungen der Menschen gehabt hat. Ja, wie interpretiert ihr für euch diese Entwicklung über die 6 Jahre?
Du hast gerade die Corona-Krise angesprochen und ich glaube, das hat auch viel mit Enttäuschung zu tun. Wenn ich zurückblicke 2019, 2020, wo es dann anfing mit der ganzen Geschichte. Man hat zuerst gehofft, es geht in ein paar Wochen, wird es vorbei sein. Und man hat immer wieder gehofft eigentlich, dass es bald vorbei sein wird. Und man hat immer wieder erlebt, nein, es ist immer noch ein Thema. Und wir leben ja heute immer noch, wo es vielleicht nicht die gleiche Aufmerksamkeit hat wie früher, aber es immer noch ein Thema ist. Und ich glaube, diese ständige Enttäuschung tut auch die Hoffnung zerstören.
Stimmt. Ja. Auch die Politiker waren sehr hoffnungsvoll anfangs, dass die Maßnahmen nicht so streng sein müssten und dann war es doch nachher anders.
Ja. Ja, die Menschen sind ja auch wirklich durch Krisen gegangen. Ja. Viele waren in Kurzarbeit, wurden entlassen, dann zu Hause. Die familiären Situationen waren sehr angespannt. Die familiäre Gewalt zu Hause hat stark zugenommen. Depressionen, Kurve ist extrem hochgeschnellt. Also da ist vielen wirklich die Hoffnung genommen worden.
Ich denke, wenn die äußeren Umstände gut sind, dann ist es leicht zu hoffen. Mhm. Und das haben wir jetzt vor allem in der Corona-Krise gemerkt, wenn die äußeren Umstände schwieriger werden, wenn wir Einschränkungen erleben und so weiter, unsichere Zukunft, dann stirbt auch die Hoffnung bei vielen. Ne? Mhm.
Ja. Und diese Kurve gibt natürlich so ein bisschen auch ein Bild, worauf hoffe ich. Wenn es jetzt nur um das Leben hier geht, ja, also wie geht es finanziell, wie geht es mit der Wohnsituation, wie geht es mit der Arbeit, wie geht es mit der Gesundheit und all diese Punkte, wenn man jetzt nur darauf schaut und man merkt, was um einen herum passiert, dann ist klar, dass die Hoffnung nach unten geht und die Befürchtung nach oben geht. Aber als Christen dürfen wir darüber hinausschauen. Wir wissen ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel, es gibt ein ewiges Leben und diese Hoffnung, ja, da kann kommen, was will. Diese Hoffnung kann uns doch keiner nehmen.
Und das ist auch vielleicht eine Chance, diese Hoffnung den Menschen zu bringen, diese Überzeugung den Menschen zu bringen, heute gerade, wenn die Hoffnungswerte so niedrig sind und Menschen auch, wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie Probleme haben, wie du sagst, in den Familien, in den Beziehungen, am Arbeitsplatz und so, dass wir etwas haben, auf das wir hoffen können, was über diese Welt hinausgeht. Und natürlich Gottes Wirken in dieser Welt auch nicht zu vergessen. Mhm. Ja, okay, wir schauen mal jetzt in die Bibel hinein und beginnen mal mit dem Propheten Habakuk. Habakuk hat auch so seine Probleme gehabt und eine Situation gehabt, die ihn sehr bedrückt hat. Habakuk Kapitel 1, die ersten 4 Verse. Raphael, magst du mal anfangen zu lesen?
Gerne. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind? Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus.
Wie geht es dem Habakuk hier? Woran leidet er besonders?
Ja, er schaut auf die Umstände. Das ist ja nicht das erste Mal, das finden wir auch öfters in anderen Stellen in der Bibel, sei es Asaf in den Psalmen oder David auch und so, oder auch wer auch immer. Er schaut auf die Umstände und er fragt sich natürlich, Herr, tust du nichts? Siehst du das nicht auch? Jetzt musst du doch handeln, das muss doch jetzt anders werden. Das ist doch schon schlimm genug.
Er leidet an den Umständen in der Gesellschaft, in der er lebt, in dem Umfeld, ja.
Und vielleicht auch, also vor allem dann Vers 4, dieses Klischee, das wir vielleicht auch oft haben, dass der Gerechte, dem muss es doch gut gehen, weil der hält doch an Gott fest. Und den Gottlosen muss es ja schlecht gehen, weil der glaubt ja nicht an Gott. Ja. Und hier scheint aber dann, wenn er in die Welt rausschaut, dann scheint es wirklich umgekehrt zu sein, dass es den Gottlosen besser geht. Ja.
Obwohl in der Zeit, in der er gelebt hat, er war ja ein Zeitgenosse von Jesaja, ist auch die Frage, wie viel Recht da auch unter den Gerechten war. Ja. Also die haben ja auch, also wenn man Jesaja liest und so, da war das Recht ja nicht Recht, auch in Israel.
Ja, wir haben mehrere Propheten, die das Unrecht anklagen. Das, was sich auch eben über Jahrhunderte durchaus wiederholt hat dann. Ja, wobei denke ich, Habakkuk, Jesaja lebte vor Habakkuk. Jeremia war etwa zeitgleich.
Ja. Und es zeigt für mich auch die Frustration. Er kann ja nichts an der Situation ändern. Mhm. Die einzige Hoffnung, wenn man jetzt Hoffnung nimmt, ist, dass ja Gott ja irgendwo eingreift. Mhm. Und er erlebt es aber momentan nicht, dass Gott eingreift. Und deswegen kommt auch diese Frage, wie lange?
Ja. Was sind so die Ungerechtigkeiten, die ihr heute erlebt, die Menschen besonders beschäftigen und an denen sie besonders leiden?
Es gibt so viel, ich wüsste nicht, wo man anfangen sollte.
Also Korruption ist hier ja ein wichtiges Thema bei Habakkuk. Das ist vielleicht, sag ich mal, Deutschland, Österreich sind nicht in der Spitze des Korruptionsindex, aber im oberen Drittel, glaube ich zumindest. Da haben wir vielleicht nicht ganz so große Probleme, aber vielleicht doch andere Themen auch.
Ich denke vielleicht auch die Inflation.
Ja, so ein relativ neues Thema jetzt. Ja.
Ist auch etwas, wo man wie ein Spielball, dem ein bisschen ausgesetzt ist, das als Ungerechtigkeit vielleicht auch empfindet, aber nichts dagegen tun kann. Ne?
Weil Inflation schädigt gerade besonders die, die sowieso relativ wenig haben, weil die stärker davon betroffen sind, die reich sind. Ob da das Geld jetzt ein bisschen mehr entwertet ist oder nicht, das spielt nicht so eine große Rolle. Aber wer sowieso rechnen muss und dann höhere Benzinpreise hat, höhere Lebensmittelpreise und so weiter, das geht dann schon ins Eingemachte. So Verteilungsgerechtigkeit steckt auch irgendwo dahinter, dann ist auch eine Frage immer wieder. Ja. Ich denke an Fridays for Future, ja, die Ungerechtigkeit, Abholzung, Regenwälder und die ganze Klimathematik und so weiter. Dass viele junge Menschen eben auch sagen, okay, wir müssen hier handeln und die ältere Generation, die nicht mehr so lange zu leben hat, die muss jetzt auch mit ran und muss mit die Dinge bewegen.
Ja, auch all das, was die Bürger machen müssen, während Industrie vielleicht nicht mal so stark betroffen ist von den verschiedenen Gesetzen, die kommen, gerade was Öko und alles anbelangt oder betrifft, müssen wir ja für Autos und alles Mögliche, sind halt viele Regeln, aber die Industrie darf weitermachen. Es gibt viele Beispiele, viele Bereiche.
Ja. Gut, also ich sagte schon kurz, Habakkuk lebte zur Zeit Jeremias. Also wir befinden uns hier in etwa so um die Zeit 620, 600 vor Christus. Das heißt so 10 bis 20 Jahre, bevor Juda dann nach Babylon weggeführt wird. Also Israel ist schon lange weggeführt worden. Es gibt nur noch das Reich Juda. Und bald wird eben auch die Wegführung Judas geschehen. Und jetzt gibt es eine erste Antwort Gottes in den Versen 5 bis 11. Die würde ich jetzt überspringen. Da geht es also darum, dass eben die erste Antwort Gottes auf die Frage Habakkuks, die wir gelesen haben, ist, es werden die Babylonier, die Chaldäer kommen und wird ein Stück weit die Ungerechtigkeit in dem Sinne beenden. Auf der anderen Seite, und das ist dann Vers 12 bis 17 in Kapitel 1, fragt Habakkuk dann natürlich, naja, dann wird es ja noch schlimmer, wenn jetzt noch ein furchtbares Volk kommt, dann müssen wir ja noch mehr leiden, dann wer soll diesen Jammer aushalten, Vers 13. Und er bittet so Gott darum, dass das eben auch nicht zu schlimm wird. Und dann gibt es eine Antwort Gottes, die wollen wir uns anschauen in Kapitel 2, Vers 1 bis 4, wo und Gott jetzt nochmal Stellung nimmt.
Lena. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und der Herr erwiderte mir und sprach: Schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit, und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen, er, der seinen Schlund weit aufsperrt, wie der Scheol, und der wieder tot ist und nie sich satt frisst.
Ja, okay, bis dahin, Dankeschön. Ich frage mich, worin liegt der Trost in dieser Antwort? Wie mag Habakuk diese Antwort empfunden haben? Also wir wissen ja, dass er dann in Kapitel 3 auch sogar einen Psalm anstimmt und Gott lobt für seine Barmherzigkeit und so weiter. Worin liegt hier der Trost in diesen Versen?
Also spannend finde ich schon, der Habakuk bittet Gott endlich einzugreifen und was zu tun und zu handeln, weil es ja Umstände sind, wo Habakuk selber drunter leidet und sagt, das kann doch jetzt nicht so weitergehen, Herr, tu doch was. Und jetzt kündigt Gott auch an, dass er was macht. Aber was er macht, macht es schlimmer. Ja. Ja, so ähnlich haben wir das auch schon beim Volk Israel. Sie leben in der Sklaverei. Mose kommt mit dem Auftrag von Gott, sie herauszuführen, und die ersten Plagen kriegen auch die Israeliten ab. Ja, es braucht dann noch so, bei der dritten, glaube ich, vierten Plage hört es dann auf, dass die Israeliten davon betroffen sind. Aber am Anfang wird auch erstmal die Arbeit für sie schwerer. Und es wird nicht leichter. Ja, der Pharao kommt dann gleich und sagt, ach, ihr seid ja so faul, dann besorgt euch selber euer Stroh. Und das ist natürlich eine Situation, die auch uns herausfordern kann. Da bitten wir Gott, er möge handeln mit der Hoffnung, es wird leichter. Und plötzlich wird es schwerer.
Mhm. Ja. Und trotzdem ist aber auch in den Vers ein Stück Hoffnung, in Vers 4. Und da steht ja, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also da spielt für mich auch, da sind quasi zwei Gruppen am Ende. Und der Gerechte, der wird auch aus seinem Glauben leben können.
Ja. Und die Hoffnung, die ich jetzt hier sehe, ist, Gott kündigt das quasi an, dass er handeln wird. Er bittet auch den Propheten, dass er es aufschreibt, für alle sichtbar, sodass sie wissen, wenn es kommt, dass sie möglichst dadurch erkennen können, ja, es ist ja Gott, der hier handelt. Mhm. So wie Jesus es zu seinen Jüngern schon gesagt hat, ja, das habe ich euch gesagt, damit ihr glaubt, wenn es geschieht.
Ja, also diese Strafe Gottes, dass die Babylonier kommen, hat hier ein Ziel. Gott verfolgt das Ziel damit, dass sein Volk sich bekehrt. Also Vers 4, wer halsstarrig ist, das ist ja so ein bisschen für mich ein Schlüsselbegriff. Also Gott möchte diese Halsstarrigkeit brechen. Er möchte, dass die Halsstarrigen erkennen, dass sie keine Ruhe in ihrem Herzen haben und dadurch vielleicht zu Gerechten werden oder, sagen wir mal, ihr Leben eben ändern und dann gerecht werden. Das ist natürlich irgendwo eine harte Reaktion Gottes, dass er kein anderes Mittel hat, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Wie denkt ihr darüber? Ist das heute auch manchmal so? Oder muss Gott manchmal zu harten Mitteln greifen?
Ich denke sehr oft, ja. Aber ich glaube, gleichzeitig kann uns das auch Hoffnung geben, weil Gott noch nicht aufgegeben hat. Selbst wenn er zu härteren Mitteln greift, das bedeutet auch, er sieht noch Potenzial. Mhm. Er sieht, dass wir uns noch umwenden können.
Mhm. Ja? Ich muss sagen, ich finde das so schwierig. Wir leben auf der einen Seite in einer sündigen Welt, wo wir wissen, dass Satan umhergeht und versucht, was er zerstören kann. Und auf der anderen Seite ist der Gott, der versucht, uns zu erziehen. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen versuchen, das Beste aus einer Situation rauszuziehen, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Aber wir sollten uns davor hüten, jemand anders zu richten, zu sagen, ja, dir widerfährt das jetzt, weil du. Ja? Mhm. Und trotzdem nutzt Gott diese schwierigen Zeiten, durch die wir gehen, um unseren Charakter zu verändern.
Ja, das entspricht leicht dem Denken des Menschen, dass wir Unglück eben auch als Zeichen von Sünde oder so ansehen. Das haben wir oft in der Bibel und den gleichen Fehler sollten wir sicherlich nicht machen, auch wenn natürlich trotzdem Gott auch so ein Mittel manchmal wählen kann. Aber das ist kein Automatismus. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter und weil wir jetzt gerade in der Zeit sind, schauen wir mal zu Jeremia. Bei Jeremia, wenn wir jetzt Kapitel 29 aufschlagen, da haben wir jetzt die Situation, dass wir schon praktisch 20 Jahre weiter sind, dass die Wegführung bereits erfolgt ist. Und Gott spricht zu Jeremia, Kapitel 29. Rebecca, wenn du mal die Verse 4 bis 10 liest, bitte. Mhm.
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinen Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesem Ort bringe.
Ja, danke. Also ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass dieser Augenblick der Wegführung so der Tiefpunkt eigentlich war im Volk Israel bzw. im Volk Juda. Nach dem Motto, was du gesagt hattest, die Hoffnung stirbt zuletzt, haben sie immer noch gehofft, dass sie doch irgendwie bleiben können, dass sie stark genug sind, um den Babylonern Paroli zu bieten oder dass es nicht so schlimm kommen würde. Aber Nebukadnezar greift eben knallhart durch und hat alle weggeführt. Und jetzt in dieser Situation diese Worte Jeremias. Auch hier wieder die Frage, so worin steckt der Trost? Was denkt ihr, wie ist das angekommen?
Ja, zum einen kann man sich vorstellen, dass eine gewisse Unsicherheit da ist. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt sind wir hier in der Fremde. Wie soll man da jetzt leben? Vielleicht haben sie sich auch an die Geschichte erinnert, wie es damals in Ägypten war, wo sie als Volk zusammengeblieben sind, aber dann sehr lange. Ja, wie heißt es dort? 4 Generationen mit Sklaverei und so. Und jetzt kommt hier so eine Hoffnungsbotschaft, wo der Prophet sagt, 70 Jahre. Da ist ja noch die Hoffnung da, dass selbst die jungen Leute noch erleben können, wie sie wieder nach Hause kommen. Okay. Ja.
Das muss eigentlich irgendwie das Schönste gewesen sein für die, die jetzt gerade weggeführt worden sind. Und trotzdem, als dann der Befehl kam, wollten nicht mehr viele nach Hause gehen. Also ich frage mich, ob Gott ihnen diese Hoffnung irgendwie auch deswegen gegeben hat, um sie darauf vorzubereiten, zu sagen, okay, ihr seid jetzt hier, macht das Beste raus, aber seid dann auch bereit, wieder zurückzugehen.
Ja. Ja, 70 Jahre später spricht Gott dann zu einer anderen Generation. Das ist jetzt eben, das ist dann schon 2, 3 Generationen weiter. Ja. Und hier noch jetzt sind eben die da, die jetzt fliehen mussten oder verschleppt worden sind praktisch. Ja, ich frage mich, worin liegt die Hoffnung, wenn man sagt, also in 70 Jahren wird es wieder besser. Ja? Also ich weiß nicht, wenn ich heute einem Ukrainer sagen würde, in 70 Jahren kommst du wieder in dein Land zurück oder so. Die hoffen natürlich immer viel früher wahrscheinlich, dass es wieder gut wird. Und das ist ja auch interessant hier, die Propheten Vers 8 und 9, die hier erwähnt sind, wo Gott warnt, lasst euch nicht betrügen. Das waren eben Propheten, die gesagt haben, ja, ihr werdet relativ bald zurückkehren. Und Jeremia warnt und sagt, das entspricht nicht Gottes Zeitplan, sondern es sind 70 Jahre. Immerhin, ihr könnt gut leben in den 70 Jahren, suchet der Stadt Bestes, dann geht es euch auch gut.
Ich glaube, das ist ja auch unsere Herausforderung. Ja, wir leben jetzt schon ein paar tausend Jahre im Exil und irgendwie etablieren wir uns auch hier, sollten aber trotzdem die Hoffnung aufrechterhalten. Also dieses... Zum einen das Beste der Stadt hier suchen und gleichzeitig aber auch in der Hoffnung leben, ist manchmal nicht so leicht im Alltag.
Ja, das stimmt.
Ja, diese Spannung, ja, zum einen sich hier schon auch niederzulassen. Mhm. Und wir brauchen auch die Welt, ja, um hier zu leben und zu überleben. Mhm. Aber es ist doch nicht unsere bleibende Stadt hier. Und wahrscheinlich ging es auch den Weggeführten damals so ähnlich. Ja, dass sie gesagt haben, jetzt sind wir hier, wie lange wird es jetzt brauchen? Ja, sind es ein Jahr, zwei Jahre? Lohnt es sich denn überhaupt, Häuser zu bauen? Lohnt es sich überhaupt, hier Weinberge anzupflanzen oder so? Und jetzt kommt hier dieser Brief. Jeremia schickt ja diesen Brief an die Weggeführten. Ja? Und so bekommt übrigens auch Daniel diesen Brief. In Daniel Kapitel 9 ist es ja dieser Brief, den er hier bekommt und ausbreitet. Kriegen Sie schon auch eine Zeit gesagt, diese 70 Jahre?
Ja. Also es ist immerhin eine Perspektive und ein Zeitrahmen, den Gott gibt. Auch ein, irgendwie so ein Weltbild, was er vielleicht baut. Und ich denke, das gibt schon Sicherheit, das gibt Hoffnung, Zuversicht. Und man ist ja doch auch sehr mit Enkeln und Enkelkindern verbunden, wenn man älter ist und welche hat. Und wenn man diese Hoffnung weitergeben kann, ist das auch viel wert, denke ich. Gut, lass uns noch mal einen anderen Text hinzunehmen. Und zwar gehen wir jetzt so ein bisschen von der Ebene des Volkes auf die persönliche Ebene. Und da kommen wir zu Hiob. Wir hatten vor zwei Wochen schon mal auch ein bisschen im Kreis die Frage gesprochen, wie Hiob mit seinem Leid fertig geworden ist und wie er eben auch darunter gelitten hat. Wir haben also diese zwei Phasen, dass er das erst seine Familie betroffen war und er dann in der zweiten Phase auch selbst betroffen war durch Krankheit und so weiter. Und wir wollen uns heute mal auf die Antwort fixieren. Also ihr kennt alle die Geschichte Hiobs, auch mit den ganzen Diskussionen, die dann stattfinden zwischen ihm und seinen Freunden. Gott schweigt in der Zeit und dann antwortet Gott auf einmal. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht mal in die Situation hineinversetzt und auch, sag ich mal, mit dem Wissen, was wir bis Kapitel 37 haben, was für eine Antwort Gottes würdet ihr erwarten?
Also für mich ist es am meisten oder am spannendsten, dass Hiob eigentlich nie die Aufklärung bekommt, was da im Himmel abspielt. Und das wäre eigentlich auch die Antwort, die ich erwartet hätte, dass Gott sagt, also nur, dass du weißt, wir hatten ein Gespräch hier im Himmel, da waren die Engel anwesend und das Ganze erklären. Aber das kommt nicht. Hiob, und wir erfahren auch die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob Hiob es jemals wusste.
Und ich frage mich dann halt auch an der Stelle, ob es dann Hiob wirklich erleichtert hätte, ja, zu wissen, dass er jetzt einfach nur so ein Spielball in einer Wette war, sag ich es mal so. Ja, da war halt eine Abmachung zwischen Satan und Gott und ja, Gott hat gewonnen, super, aber was hat er alles durchgemacht? Ja. Ich weiß nicht, ob es ihm wirklich geholfen hätte. Stattdessen hat er ja auch in diesem Gespräch mit seinen Freunden seine Fragen an Gott, die ja auch ihr Bild von Gott haben und davon überzeugt sind, ja, irgendwas musst du doch falsch gemacht haben. Ja. Und Hiob sagt die ganze Zeit, ja, aber was habe ich denn nun falsch gemacht, ja, dass ich das so ausgehen soll, wie ihr meint. Und am Ende aber begegnet ihm Gott mitten im Leid. Und Gott spricht mit ihm und stellt ihm Fragen. Und es erstaunt mich immer wieder, wie dann Hiob tatsächlich am Ende nur sagen kann, offensichtlich, sagt er ja, habe ich versucht, da in Dimensionen hineinzugehen, die mich doch nichts angehen. Ja. Das ist doch Gottes Sache. Ich kann das nicht beantworten. Ja.
Wir sollten das mal zusammen lesen. Also mir geht es auch so, dass ich eigentlich eine Antwort erwartet hätte, dass Gott sich fast entschuldigt oder so für das Leid, was Hiob erleben musste, weil eben diese Sache mit Satan da auf dem Plan stand. Aber die Antwort sieht eben ganz anders aus. Und Hiob war ja mit der Antwort zufrieden. Wir lesen das in Kapitel 42, Hiob 42, 1 bis 6. Ja, Thomas, magst du mal?
Ja. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und jetzt zitiert er wieder: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Wieder ein Zitat: Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.
Ja, danke. Ja, warum ist diese Antwort so befriedigend gewesen für Hiob? Woran liegt der Trost oder die Kraft in dem, wie Gott reagiert hat?
Ich glaube, das zeigt einfach, dass wenn jemand uns eine Antwort auf alles gibt, ist es kein wahrer Frieden, keine wahre Befriedigung. Ne? Mhm. Und dieses, dass er Gott sieht, also Gott erkennt, wie Gott wirklich ist, das ist eigentlich das, was wahren Frieden gibt. Mhm. Und deswegen kann er auch dann so antworten. Ne?
Okay, also eine Antwort, die nur den Kopf betroffen gemacht hätte, die wäre vielleicht nicht so gut ausgefallen oder nicht so zufriedenstellend gewesen?
Ja, er hätte dann eventuell dann wieder weitere Fragen gehabt. Ne? Wir sind ja oft auch nie zufrieden mit der Antwort.
Und Hiob scheint sich durchaus auch die Frage zu stellen, warum? Und die Freunde versuchen ihm eine Antwort zu geben. Ja, bei diesem Dialog geht es ja die ganze Zeit darum, eine Antwort zu finden auf dieses Warum. Aber letzten Endes kriegt Hiob so viele Fragen von Gott, dass er irgendwie merkt, ja, wenn er jetzt selbst die Antwort bekommen hätte auf dieses Warum, wäre das noch nicht befriedigend genug. Was ihn allerdings hier zufriedenstellt ist, Gott ist da, Gott sieht das, Gott weiß das, Gott macht keine Fehler. Und wie er auch am Ende dann sagt, jetzt spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche, weil er offensichtlich versucht hat, eine Antwort zu finden auf eine Frage, wo er dann am Ende sagt, Hauptsache Gott weiß es. Ich muss es jetzt nicht wissen, aber Gott weiß es.
Also es klingt für mich so, allein die Tatsache, dass Gott antwortet und ihr antwortet im Wettersturm, heißt es in Kapitel 38, wo dann die Antwort Gottes beginnt, einfach dies ganzheitliche Erlebnis, was Hiob hat, dass er die Gegenwart Gottes spürt, die vielen Fragen, okay. Also er erlebt einfach, dass Gott jetzt auf einmal sein Schweigen bricht. Und also ich glaube, dass das vielleicht im Leben des Menschen das Größte ist, wenn er spürt, Gott ist da und Gott gibt mir eine persönliche Antwort auf meine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt oder auch vielleicht bei anderen Menschen erlebt habt, wenn man so dieses unmittelbare Sprechen Gottes erlebt, das gibt so viel Kraft und Trost, das ist irgendwo eine überwältigende Antwort, glaube ich.
Aber vielleicht nochmal diesen Punkt, also wir können jetzt nicht immer eine Antwort erwarten auf dieses Warum. Auch wenn wir uns manchmal die Frage stellen, sie kann uns zwar helfen, in gewissen Dingen vielleicht auch dazu zu lernen, aber manchmal kann sie einen auch verrückt machen, weil man im Leid vielleicht den Sinn gar nicht erkennen kann. Ja? Selbst wenn man fragt, warum oder wozu. Und Hiob stellt sich diese Frage, aber am Ende irgendwo findet er nicht den Trost darin, dass Gott ihm diese Frage beantwortet. Die Frage wird ihm ja nicht beantwortet. Wir wissen es als Leser, den Hintergrund. Und selbst da bleiben viele Fragen offen, ja. dass Gott das so gemacht hat und der Hiob leidet darunter. Aber letzten Endes gibt er sich irgendwie damit zufrieden, dass Gott das weiß und dass Gott da ist. Und dass Gott ihn trotzdem noch liebt, auch wenn er das Leid durchmacht. Er hat ja durch diese Leidensphase Gott nicht aufgegeben, das war ja die Wette. Ja, er hat nicht Gott abgesagt, auch wenn seine Freundin das empfohlen hat. Er ist dran geblieben an Gott und hat auch nicht gezweifelt an Gottes Güte und seiner Gerechtigkeit. Das hat er nicht aufgegeben. Und das ist ein interessantes Bild auch für uns. Selbst wenn Leid kommt, dann heißt das nicht unbedingt, dass wir deswegen was falsch gemacht haben müssen. War bei Hiob nicht der Fall.
Und trotzdem hat Gott das auch sicher benutzt, um Hiobs Glaube noch zu stärken und zu festigen. Ich kann mir vorstellen, ein Hiob nach diesem ganzen Leid war nochmal ein anderer Mensch als ein Hiob vor diesem Leid.
Mhm. Ja. Absolut, ja. Ja, das führt mich so ein bisschen auch zu einer Frage, die ich am Schluss mit euch noch durchdenken möchte. So nochmal diese praktische Frage, auch für die heutige Zeit für uns. Wenn wir selbst oder wenn Freunde, Bekannte, Geschwister, wie auch immer, wir erleben, dass sie Ungerechtigkeit drückt, dass sie persönliches Leid durchmachen. Wie können wir ihnen helfen? Wo liegt für sie Trost und Hoffnung?
Ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte, also ich habe das Gefühl, auch bei diesem Thema könnten wir es zu verkopft angehen, sondern einfach auch persönlich als Freund da sein für die Person. Also Es ist natürlich eine mögliche Antwort wäre, ja, vertrau Gott, er ist im Hintergrund da und er sorgt sich und das stimmt ja alles. Aber oft können wir auch das Mittel sein, um das auch deutlicher darzustellen, indem wir auch für die Person da sind. Mhm. Und natürlich auch auf Gott hinweisen, aber in Momenten, wo Menschen Leid erleben oder durch Krisen gehen, nicht wissen, was in der Zukunft kommen wird, zumindest einer der sicheren Anker sein, wo man weiß, die Person hat mich immer noch gern und ist für mich da, egal was passiert.
Das glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist. Denn auch gerade Menschen, die so Leid durchmachen, die erleben ja starke Gefühlsschwankungen auch. Und manchmal, wenn sie so, wie wir sagen, ganz, ganz schlechten Tag haben, dann ist es gut, wenn sie, was weiß ich, zum Telefonhörer greifen können oder bei jemand vorbeikommen können, mit dem sie reden können, einfach um auch so ein bisschen dann den Druck, die Trauer oder die Anspannung abzubauen.
Und es muss nicht unbedingt reden sein. Also manchmal ist Schweigen noch mehr wert, einfach daneben zu sein, zu vermitteln, ich bin da. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied.
Und ich denke auch, besonders für die, die leiden, zu beten, dass sie den Frieden im Herzen behalten. Mhm. Weil den können wir ihnen ja nicht geben. Den kann nur Gott geben. Ja. Und das soll uns auch ein großes Gebetsanliegen sein.
Na klar. Und gerade solche Beispiele, wie wir es in der Bibel haben, angefangen bei Hiob, aber man könnte auch noch auf andere Geschichten eingehen, bis hin zum Neuen Testament, Jesus Christus selber, ja, was er erlitten hat. Das heißt, die Geschichten zeigen uns schon, dass trotz all dem Leid, was man erfährt, auch die Hoffnung nicht aufgeben muss. Ja. Mhm. Sondern wir haben auch einen freien Willen und diese Willenskraft kann uns auch helfen zu entscheiden. Ja, ich bleibe dran. Mhm. Und oft begegnet Gott auch den Menschen dann im Leid. Und man darf dann eine Erfahrung machen, die man vorher vielleicht ohne dem nicht hätte machen können. Was nicht wiederum heißt, dass man jetzt unbedingt Leid braucht, um eine Erfahrung zu machen mit Gott. Ja. Aber Gottes Worte sind ein Trost, wo er sagt, fürchte dich nicht. Das kommt so oft vor. Ja. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Was für ein Trost. Was für eine Hoffnung.
Ich muss noch denken an das Wort in Prediger 3. Alles hat seine Zeit. Trauer hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit und so weiter. Wie würdet ihr das bewerten? Ist das auch vielleicht eine Hilfe, wenn man eben weiß, es ist nur eine Phase vielleicht und es kommen auch wieder bessere Zeiten? Dass man das so richtig einordnen kann, dass es eben, wie wir eigentlich auch im Volk Israel oder bei Jeremia gesehen haben, wo er gesagt hat, nach 70 Jahren ist es vorbei. Nach 70 Jahren wird es besser. Ist zwar eine lange Zeit, aber es wird eine Änderung geben.
Ich glaube, das ist ja auch das, was uns als Christen verbindet, die Hoffnung, dass ja Jesus wiederkommen wird, eine neue Erde schaffen wird, weil es gibt auch Menschen, die leider ihr ganzen Leben lang nur Leid erleben. Da gibt es nicht unbedingt diese Hoffnungsschimmer, es ist in ein paar Jahren besser, sondern das ist vielleicht erst im nächsten Leben dann. Und da ist gerade für uns als Christen diese Hoffnung, dass es dieses weitere Leben dann noch gibt, ein großer Trost, dass Jesus auch kommen wird und dieses Leid endgültig ein Ende machen wird.
Und dass selbst, obwohl es sich so anfühlt, als ob das Leben und das Leiden hier sehr lange ist, es doch nur eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit dann ist.
Da kann das schon ein Trost sein, ja? Sprüche 3, alles hat seine Zeit. Das stimmt. Ich kann mich noch gut erinnern, als unsere Kinder noch klein waren und nachts geschrien haben. Ich habe mich oft damit getröstet, mit diesem Text, alles hat seine Zeit. Es geht vorbei.
Wir hatten ja vor einigen Wochen auch das erste Buch Mose studiert, die Josefsgeschichte am Ende. Da haben wir auch diesen Josef, der so leiden musste, der so ungerecht verkauft wurde und dann ungerecht angeklagt wurde von der Frau von Potiphar. Und dann haben die Gefängniskumpels das Versprechen nicht eingehalten, dass sie ihm helfen wollten und so weiter. Und Josef hat das ja ziemlich gut weggesteckt eigentlich, weil er irgendwo auch Gottes Weg für sich da sehen konnte. Das hat vielleicht nicht alle Fragen beantwortet, auch, oder man kann immer fragen, hätte es nicht auch einen anderen Weg gegeben oder so, ja. Aber Josef konnte das so für sich annehmen, dass es so gelaufen ist. Und das ist, glaube ich, auch es mag Situationen geben, wo man dann vielleicht hinterher sieht, okay, ich habe jetzt Leid oder ich hatte Leid, aber es war auch irgendwo Teil eines Planes Gottes oder Gott hat es so geführt und es war okay, dass Gott das so geführt hat. Wenn man dahin kommen kann, denke ich, ist das auch viel wert und gibt eine Menge Trost.
Wobei ich da immer noch anmerken würde, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer mit der Formulierung, dass Gott uns in Leid bringt oder... Ja. Ich habe halt das Verständnis, dass viel Leid hier auf dieser Erde passiert. Man stellt die Warum-Frage, man kriegt nicht immer eine Antwort darauf. Und da setze ich lieber die Hoffnung drauf, wie Gott aus einer schlechten Situation was Gutes macht. Mhm. Und darauf lege ich vor allem den Fokus, weil wir können diese Warum-Frage zwar vielleicht ansatzweise beantworten, aber nie befriedigend. Mhm. Und da ist eben die Hoffnung dann, ich weiß, da ist mein Erlöser, auf den kann ich meine Hoffnung setzen. Mhm. Das ist das, was mich durchbringt.
Mhm. Danke. Ich möchte zum Abschluss noch mal zu Jeremia zurückgehen und noch zwei oder drei Verse in Kapitel 29 lesen. Das sind nämlich die Verse, die dann nach dem kommen, was wir bisher schon gelesen haben. Rebecca, magst du das noch mal lesen, die Verse 12 bis 14 in Jeremia 29?
Und ihr werdet mich anrufen und hingehen, mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.
Ja, danke. Also ich finde, das ist hier eine ganz tolle Verheißung, die ich auch allen, die irgendwie Leid oder Leid erfahren oder schwierige Zeiten mit Gott durchmachen, eigentlich ermutigen möchte. Und zu sagen, also Gott hat versprochen, wenn man ihn von ganzem Herzen sucht, dass er sich finden lassen wird. Und dieses Finden ist eben nicht nur eine verkopfte Antwort, sondern das ist eine Gottesbegegnung, so wie es Hiob erfahren hat. Und ich glaube, dass... wenn man diese Verheißung in Anspruch nimmt, auch daraus Kraft und Segen schöpfen kann. Und das ist eigentlich mein Wunsch für uns und unsere Zuhörer, dass wir uns an Gott klammern, dass wir auch beharrlich darin sind, Gott zu suchen und zu finden, weil ich glaube, dass Gott sich finden lässt und ich das auch so erlebt habe. Und von daher jedem nur ermutigen kann, suche Gott, Gott wird sich zeigen, auch in deinem Leid, du wirst eine Antwort finden, wenn du dich an ihn hältst. Annalena, du wirst noch mit uns zum Abschluss beten.
Himmlischer Vater, großer Gott, Herr, wir haben über ein Thema nachgedacht, das uns immer wieder begegnet, Leid, Ungerechtigkeit. Und wie gehen wir damit um? Herr, bitte hilf du, dass wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass wir nicht an dem Warum verzweifeln, sondern... dass wir schaffen, dich in dieser Situation zu erleben und darauf zu vertrauen, dass du an unserer Seite bist. Hilf du uns, gestärkt aus der Situation herauszugehen. Und hilf du uns auch, Hoffnung und Ermutigung unseren Mitmenschen weiterzugeben, die gerade durch schwierige Zeiten gehen, sodass sie dich auch finden mögen und die Situation mit deiner Hilfe meistern können. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.